Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, euch kennenzulernen und mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Vielen Dank für die Einladung, Stefan, und für das damit verbundene Vertrauen. Also Stefan und ich, wir kennen uns von Evangelium 21. Ich selbst lebe in München zusammen mit meiner Frau und dem Hund unserer jüngsten Tochter. Die studiert noch und hat keinen richtigen Platz für den Hund. Ich hoffe, sie wird ihn irgendwann mal abholen. Wahrscheinlich im nächsten Jahr. Irgendwie wird es mir dann auch schwerfallen, ihn freizugeben, aber es wird mal langsam Zeit. Ja, also wer bin ich? Ron Kupsch in München zusammen mit meiner Frau. Wir haben drei Kinder, die alle in der Nähe von oder in München oder in der Nähe von München leben, was natürlich für uns sehr schön ist, vor allen Dingen, wenn wir mal die Enkelkinder besuchen dürfen. Ich bin Studienleiter am Martin-Bucer-Seminar in München. Wir haben dort ein kleines Studienzentrum mit knapp 30 Studenten und arbeite daneben noch für das Netzwerk Evangelium 21, was vielleicht der eine oder andere von euch kennt. Ich bin dort Redaktionsleiter und auch Generalsekretär, wobei die Betonung auf Sekretär liegt. Generäle sind andere bei Evangelium 21. Also ich kümmere mich um so formale Sachen, die teilweise eben dann doch eine juristische Bedeutung haben. Ich gehöre zur Gemeinde München Mitte, FEG München Mitte, die wahrscheinlich einige von euch auch kennen. Ich vermute mal, dass der eine oder andere aus unserer Gemeinde ab und zu hier auftaucht, zum Beispiel Bernice und Sammy. Wir erleben derzeit als Gemeinde ein sehr starkes Wachstum, was dazu geführt hat, dass wir vor einer Woche als Gemeinde entschieden haben, jetzt sonntags einen dritten Gottesdienst einzuführen, ab Mai. Das liegt einfach daran, dass wir nicht genug Platz haben. Es kommen so viele neue Leute, dass die teilweise stehen müssen und warten, bis die Kinder irgendwann rausgehen in den Kindergottesdienst und dann wieder ein paar Plätze frei werden. Das ist eine Entscheidung, die uns nicht leicht gefallen ist, weil wir eigentlich überzeugt sind, dass wir zusammen Gottesdienst feiern als ganze Gemeinde. Aber ihr könnt das wahrscheinlich nachvollziehen, es ist nicht so einfach in München, Räume zu finden, die so groß sind, dass wir da alle Platz haben. Wir haben jetzt Pläne zu bauen, aber das ist noch in einer Phase, wo noch sehr viel passieren kann. Also wir hoffen, dass Gott uns da ein Grundstück schenkt und auch dann ein entsprechendes Gebäude. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg und so müssen wir jetzt mit dieser Kompromisslösung leben, bei der wir alle so ein bisschen Bauchschmerzen haben, aber auf der anderen Seite wollen wir auch den Menschen das Evangelium nicht verweigern, sondern wir freuen uns darüber, wenn Menschen kommen, um Gottesdienst zu feiern und vielleicht dort auch Gott kennenlernen durch Jesus Christus. Soweit als kleine Einführung. Wir kommen zur Predigt. Darauf kommt's wirklich an. Ich habe einen kurzen Bibeltext ausgewählt für die heutige Predigt und als wäre das schon nicht schlimm genug, werde ich nur über einen Teil dieses Textes reden. Ich werde gleich noch was dazu sagen. Zunächst möchte ich mit euch aus Galater 5 die Verse 22 bis 23 lesen. Vermute, viele von euch kennen diese Verse auswendig. In der Regel ist das so einer der Lernverse in den Kindergottesdiensten, mit denen man groß wird. Ja, danke für das Wasser. Ihr merkt, meine Stimme ist etwas angebrochen. Und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wenn ich zu leise werde, dann bitte meldet euch da in den hinteren Reihen. Also, der Text steht in Galater 5, die Verse 22 bis 23. Ich lese Gottes Wort. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Soweit Gottes Wort. Wir wollen uns heute schwerpunktmäßig mit der vorletzten Eigenschaft der Geistesfrucht beschäftigen. In der Lutherübersetzung steht dort Sanftmut. Wir nähern uns der Sanftmut in 4 Schritten. Ich will zunächst mal etwas auf den Zusammenhang eingehen, in dem dieser Text uns mitgegeben ist. Also diese 2 Verse haben ja einen, wie man so schön sagt, einen Kontext, und ich will uns ein bisschen erläutern, was die Situation gewesen ist, in die Paulus damals hineingeschrieben hat. Dann wollen wir uns zweitens anschauen, was ist eigentlich mit Sanftmut gemeint? Der dritte Punkt ist dann so eine Art Zwischenschritt. Ihr könnt mir vorwerfen, dass ich den eingeschmuggelt habe, aber es scheint mir ganz, ganz wichtig zum richtigen Verständnis dieses Textes zu sein, dass wir uns mit Jesus Christus beschäftigen. Denn die Verbindung zu Christus entscheidet über das Wachstum der Geistesfrucht in unserem Leben. Und im vierten Punkt werden wir dann mal so einsteigen ins Neue Testament, und ich möchte mit euch durch 3 Texte durchgehen, in denen uns die Sanftmut begegnet, also Sanftmut in der Praxis. Wir wollen uns das genauer anschauen, diese 3 Stellen, und hoffentlich einiges davon lernen. Ich bete noch kurz und dann steigen wir ein. Herr, wir danken dir für dein Wort. Schließe du es uns auf, damit wir Jesus sehen und besser verstehen können und unsere matten Herzen erfrischt werden. Amen. Also, der erste Punkt, ich will euch mit hineinnehmen in den Kontext, in die Situation, in die der Apostel Paulus den Galaterbrief geschrieben hat. Und auch ein bisschen was sagen zur Frucht des Geistes. Das ist mir wichtig. Da steht Frucht des Geistes, da steht nicht Früchte des Geistes. Es gibt sogar ganze Bücher über Früchte des Geistes. Aber hier gebraucht Paulus das Wort Frucht tatsächlich in der Einzahl. Es geht also nicht um verschiedene Früchte, sondern um eine Frucht, die verschiedene Facetten hervorbringt, Facetten des geistlichen Lebens. Paulus gebraucht ein Bild aus der Landwirtschaft. Eine Frucht wie eine Kartoffel oder eine Möhre wächst langsam. Sie wächst, insofern sie lebendig ist, aber mit einer inneren Notwendigkeit. Sie bezieht ihre Kraft nicht aus sich selbst, sondern von außen. Die Energie für die Frucht kommt von außen. Also zum Beispiel über die Blätter oder über eine feste Verwurzelung mit dem Boden oder eine feste Verbindung mit dem Stamm, zum Beispiel eines Baumes oder eines Weinstocks. Ihr kennt das Bild vom Weinstock, Johannesevangelium Kapitel 15. Eine Rebe, die fest mit dem Weinstock verbunden ist, die bringt viel Frucht, heißt es dort. Und eine Rebe, die tot ist, die bringt keine Frucht, sie wird abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Bevor wir uns ganz konkret mit der Sanftmut auseinandersetzen, will ich nochmal erinnern, um was geht es in diesem Kapitel beziehungsweise in dem Galaterbrief. Wahrscheinlich der erste Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat und der uns in der Heiligen Schrift überliefert ist. Das 5. Kapitel beginnt mit einem ganz starken Bekenntnis. Zur Freiheit hat Christus uns berufen. Zur Freiheit. Paulus macht deutlich, dass Jesus Jünger nicht mehr verpflichtet sind, alttestamentliche Bedingungen wie zum Beispiel die Beschneidung einzuhalten. Die Galater standen in der Gefahr, nachdem sie durch die Erkenntnis von Jesus Christus und durch Glauben an Christus gerettet wurden, sie standen in der Gefahr, in Formen der Gesetzlichkeit zurückzufallen. Und so musste der Apostel ihnen zurufen, wenn ihr durch das Gesetz gerettet oder gerecht werden wollt, dann seid ihr aus der Gnade herausgefallen. Allerdings war Paulus ein kluger Mann und er spricht in diesem Brief nicht nur über die Gefahren der Gesetzlichkeit, sondern er thematisiert gerade in diesem fünften Kapitel, dass wir auch die Freiheit missbrauchen können. Er beschreibt, wie wir das gerade in der Textlesung zum Sündenbekenntnis gehört haben. Er beschreibt den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Christen, die sind mit Christus gekreuzigt und zu neuem Leben auferstanden. Und dennoch gibt es in unserem Leben diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Fleisch meint an dieser Stelle nicht unseren Körper, nicht unseren Leib, sondern gemeint ist die sündige Natur, die immer noch da ist. Und so haben wir und kennen wir diesen inneren Kampf. Die sündige Natur meldet sich. Und wenn wir den Begierden des Fleisches nachgeben, dann produzieren wir Werke des Fleisches. In den Versen 19 bis 21 werden uns diese Werke vorgestellt. Wir haben sie ja gerade, das passte sehr gut ausgewählt, der Text. Wir haben sie gerade gehört. Es sind 15 Werke des Fleisches, die uns dort genannt werden. Und Paulus hätte noch andere hinzufügen können. Dabei sind Dinge, die wirklich vor Gottlosigkeit triefen, wie zum Beispiel Zauberei oder Ehebruch. Dabei sind aber auch Dinge, die an sich gut sind, aber die, wenn wir sie mehr lieben als Gott, den Schöpfer, uns auch schädigen und Gott entehren und uns damit zur Sünde werden können. Und Paulus sagt, so sollt ihr nicht leben, so sollt ihr eure Freiheit, die ihr in Christus gefunden und geschenkt bekommen habt, nicht gebrauchen oder missbrauchen. Und deshalb malt er uns im Galaterbrief vor Augen, dass wir eben nicht nur vor dem letzten Gericht gerettet worden sind, sondern dass Christus uns auch von der Sünde rettet. Der Vers 22 beginnt mit einem ganz großen Aber. Wir kommen zu Jesus, indem wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir einen Retter brauchen. Und wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir an ihn glauben, dann ist er treu und gerecht und dann vergibt er uns unsere Sünde und spricht uns frei. Jesus kann das machen, weil er an unserer Stelle durch das Gericht Gottes, des Vaters, hindurchgegangen ist. Jesus kann das, weil er für uns sein Leben hingegeben hat. Er hat dafür gesorgt, dass wir wiedergeboren werden können durch den Heiligen Geist, dass wir zu Gottes Kindern werden, dass wir zu Jesus Jüngern werden, die auch Geistträger sind, die also bevollmächtigt sind, auch geistliche Dinge zu tun durch die Gabe des Heiligen Geistes. Ich habe das erlebt in meiner Jugend. Jetzt bin ich 60, zum Glauben gekommen bin ich mit 17 und ich kann euch sagen, ich war kein einfacher Typ. Ich war ein sehr komplizierter junger Mann, war damals Boxer. Als ich dann mich bekehrt habe, habe ich das Boxen aufgegeben. Ich habe dann später einen Boxer kennengelernt, der Christ war, der ist aktiv gewesen im Sport. Und er hat dann zu mir gesagt, Ron, warum hast du Boxen aufgegeben? Das ist der christlichste Sport, den du überhaupt ausführen kannst. Der ist biblisch begründet. Ich war völlig überfordert und dann sagte er, ja, lies doch mal Apostelgeschichte 13, geben ist seliger als nehmen. Hätte ich das früher gelernt, hätte ich vielleicht nicht aufgehört, aber für mich war das damals ganz wichtig, weil Gott mein Leben radikal sozusagen auf den Kopf gestellt hat. Ich bin nicht in einer christlichen Familie groß geworden, sondern wirklich in einem heidnischen Umfeld. Und dann hat Jesus mich trotzdem gesucht und er hat mich gefunden und er hat mein Leben wirklich von innen heraus erneuert. Ich habe mich damals bekehrt, zusammen mit anderen in meinem Alter. Und ich muss sagen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Das war in Düsseldorf. Wir hatten wirklich sowas wie eine kleine Erweckung. Ich kann sagen, fast jeden Monat ist jemand zum Glauben gekommen. Aber wir hatten ein Problem. Viele ich würde sagen, ich zählte hin und wieder auch dazu, haben gedacht, diese Bekehrung, diese Rettung durch Christus ist so etwas wie ein Ticket für das Leben im Himmel. Und wenn man einmal errettet ist, dann kann man so weiterleben, wie man früher gelebt hat, dann kann man sein eigenes Leben leben. Der Galaterbrief sagt etwas ganz anderes. Er macht uns deutlich, dass das ewige Leben schon jetzt beginnt, wenn wir mit Christus zusammen vereint mit dem Vater versöhnt sind. Ein Mensch, der Jesus kennt, ein Mensch, der den Vater durch Jesus kennt, der hat den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist befähigt diesen Menschen, geistliches Leben zu führen. Und das ist das Anliegen von Paulus. Er sagt, lasst euch nicht vom Fleisch bestimmen, das heißt von unserer sündigen Natur, sondern lasst euch durch den Geist bestimmen. Ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, dass Gottes Kinder nicht aus sich selbst heraus leben. Wenn wir aus uns selbst heraus leben, dann produzieren wir Werke des Fleisches. Aber dadurch, dass wir mit Gott versöhnt sind, leben wir aus geistlichem Vermögen heraus. Der Geist Gottes befähigt uns, auf sozusagen übernatürliche Weise nach dem Willen Gottes zu leben. Wer im Geist wandelt, der bringt auch geistliche Frucht hervor. Soweit der Rahmen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zur Sanftmut. Ein merkwürdiges Wort. Was verbindet ihr mit Sanftmut? Sanft heißt so viel wie zart, weich oder auch leicht. Einige von uns wissen, was eine sanfte Berührung ist. Und dann dieser Kontrast, Mut, mutig sein, Kühnheit, Unerschrockenheit. Das steckt da auch in diesem Wort. Nun stellt sich die Frage, ja, wie sollen wir denn unerschrocken sanft sein? Ich weiß nicht, was für Bibelübersetzungen ihr lest. Wahrscheinlich haben wir hier eine gute Durchmischung. Wir merken schon, dass dieses Wort, das dahinter steckt, sehr unterschiedlich übersetzt wird in unseren deutschen Übersetzungen. Zum Beispiel mit Nachsicht, mit Bescheidenheit, mit Freundlichkeit. Die neue Genfer Übersetzung sagt Rücksichtnahme und sehr viele englische Bibelausgaben geben das Wort mit Gentleness wieder. Ich denke, wir merken schon, in welche Richtung das geht. Der Warich, das beste deutsche Wörterbuch, das es, glaube ich, nicht mehr gibt, definiert Sanftmut mit einer milden, geduldigen Gesinnung des Herzens. Das ist eine sehr gute Beschreibung, die wir uns merken können. Sanftmut beschreibt eine bestimmte Art und Weise, wie wir Menschen oder Dingen begegnen. Paulus möchte sagen, unser Umgang soll nicht von Rauheit, von Aggression oder von Bosheit bestimmt sein, sondern dort womöglich von Milde, von Rücksichtnahme, von Behutsamkeit. Jemand hat mal ein schönes Bild benutzt, um Sanftmut in ein Bild zu verpacken. Er hat gesagt, mit Sanftmut würde ich einen Karton behandeln, in dem sich wertvolle Kristallgläser befinden. Mit so einem wertvollen Inhalt, ein Karton mit so einem wertvollen Inhalt, den behandelt man vorsichtig. Meistens ist da noch so ein Aufkleber drauf, Vorsicht Glas. Sanftmut meint eine milde, eine rücksichtsvolle Gesinnung des Herzens. Ein sanftmütiges Herz haben heißt, wir begegnen Menschen offen und wohlwollend, nicht hart und zornig. Wir begegnen ihnen friedliebend. Und wir denken nicht höher von uns selbst als über den anderen, sondern wir begegnen anderen Menschen mit einer dienenden Haltung. Tim Keller sagte in seinem Galaterbrief-Kommentar, und ich finde das hilfreich, Sanftmut hat viel mit Selbstvergessenheit zu tun. Es ist das Gegenteil von sich erhaben fühlen, von einem Menschen, der sich um sich selbst dreht. Ein narzisstischer Mensch möchte, dass man zu ihm aufschaut. Ein sanftmütiger Mensch kann sich zurücknehmen, auch wenn er mal zurückgesetzt wird. Kommen wir zum dritten Punkt. Der Geist macht Jesus groß. Das ist dieser Punkt, den ich sozusagen, könnt ihr mir vorwerfen, hineinschmuggle. Denn mir geht es schwerpunktmäßig hier um Jesus. Das ist so eine Art Zwischenschritt, der notwendig ist, um zu verstehen, was es mit dieser Frucht des Geistes auf sich hat. Wir wollen auf Jesus schauen. Paulus selbst verweist auf die Sanftmut von Jesus, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 1. Und ganz wichtig ist eine Aussage, die von Jesus selbst stammt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 29. Dort sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dane Ortlund, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Güte und Sanftmut von Jesus. Ich empfehle dieses Buch, auch wenn ich ein paar Vorbehalte habe. Er macht dort etwas Bemerkenswertes. Er zeigt, dass der Heilige Geist, der im Leben von Gotteskindern die Geistesfrucht wachsen lässt, dass dieser Geist zugleich dafür sorgt, wie groß die Liebe von Christus zu uns ist. Der Heilige Geist lässt dich die Liebe Jesu schmecken. Der Heilige Geist hilft dir dabei, über das Herz von Jesus zu staunen. Jesus ist sanftmütig. Jesus ist gütig. Und es gibt niemanden, der ein sanftmütigeres oder gütigeres Herz hat als Jesus. In Jesus offenbart sich die Liebe Gottes. Und wenn du wissen willst, wie sanftmütig und gütig Gott ist, dann schau auf Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Blick auf die Frage, wie wächst denn die geistliche Frucht in unserem Leben? Wir erinnern uns nochmal, wie entsteht Frucht im Leben eines Christen? Der Christ, der produziert aus sich selbst heraus, weil die Natur noch sündhaft ist, Werke der Finsternis. Die Frucht des Geistes, die wächst dort, wo wir mit Jesus verbunden sind. Das macht das 15. Kapitel vom Johannesevangelium so wunderbar deutlich. Wir brauchen die Verbindung mit dem Weinstock, die Verbindung mit Christus. Die Frucht wächst dort, wo du über Jesus staunst. Die Frucht wächst dort, wo du in seinem Wort bleibst. Die Frucht wächst, wenn du in der Vollmacht unter seinem Wort betest. Die Frucht wächst, wenn du in der Liebe bleibst. Das heißt, wenn du in den göttlichen Geboten wandelst. Die Frucht wächst dort, wenn du mit deiner Sünde zu Jesus kommst. Wenn du mit deiner Sünde dich zurückziehst in die Einsamkeit, wenn du mit deiner Sünde im Dunkeln bleibst, dann raubst du Jesus die Freude, dir zu vergeben. Das ist der Punkt. Der gleiche Geist, der uns Jesus groß macht, lässt auch die Frucht des Geistes in unserem Leben wachsen. Und ich möchte das noch stärker formulieren. Wenn du über Jesus staunst, wenn du schmeckst, wie sehr er dich lieb hat, dann wächst die Frucht des Geistes in deinem Leben. Das heißt, du beschäftigst dich gar nicht so sehr mit dir selbst. Du stehst nicht jeden Morgen vorm Spiegel und suchst die Frucht des Geistes. Du richtest dein Leben auf Jesus auf. Du lebst in der Verbindung mit Jesus. Das ist die Dynamik des Evangeliums. Gott befreit dich davon, dich selbst rechtfertigen zu müssen. Weil der Vater in Christus Ja zu dir gesagt hat, musst du nicht mehr vor anderen Menschen groß erscheinen, musst du dich nicht mehr um jeden Preis bei anderen beliebt machen. Es gibt einen einen der großen deutschen aktuellen Soziologen, Andreas Reckwitz heißt der. Ich weiß nicht, ob er den Namen schon mal gehört hat. Der hat ein dickes Buch geschrieben. Ich nenne den Titel, könnt ihr gleich wieder vergessen. Ganz komischer Titel. Die Gesellschaft der Singularitäten war ein Bestseller vor 4-5 Jahren. Und er hat dort als Soziologe herausgearbeitet, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen etwas Besonderes sein wollen oder müssen, um sich überhaupt selber als wertvoll zu fühlen, sich selbst zu spüren. Deshalb steckt diese Kultur, in der wir leben, so voller Influencer. Ich darf kein Durchschnittstyp sein. Ich muss irgendwie aufsehenerregend auftreten. Ich brauche die Aufmerksamkeit anderer Menschen, um mich selber zu spüren. Als Nachfolger von Jesus kannst du anders leben. Du stehst im Dienst des gekreuzigten Königs. Du musst deine Bedeutung nicht mehr bei dir selber suchen und selber schaffen. Du musst nicht nach unten treten, um nach oben zu kommen. Weil Jesus dich sieht, kannst du es aushalten, sogar wenn andere Menschen dich einmal übersehen. Wir kommen zum vierten Punkt. Vierten Punkt. Im Grunde der letzte große Punkt, es geht um Sanftmut in der Praxis. Wir wollen uns drei Bibeltexte anschauen, neutestamentliche Texte, wo die Sanftmut vorkommt. Ich glaube, dass wir etwas davon lernen können. Die erste Bibelstelle finden wir in 1. Korinther 4, Vers 21. 1. Korinther 4, Vers 21. Paulus fragt dort die Korinther, ob er lieber mit einer Rute zu ihnen kommen soll oder mit einem sanftmütigen Geist. Er spricht, wenn man so will, eine Drohung aus. Er meint das nicht wörtlich, sondern bildhaft. Die Christen in Korinth waren aufgeblasen, sie waren stolz. Und Paulus sagt, wenn ihr so weitermacht, dann komme ich zu euch und ich besuche euch wie ein strafender Vater. Ich komme mit einer Rute. Für den Fall, dass ihr die Aufgeblasenheit aufgebt, dann erscheine ich bei euch in väterlicher Liebe und stelle euch Sanftmut in Aussicht. Die Sanftmut erscheint hier als eine verzeihende, als eine helfende Geduld, die ein Anliegen hat. Sie möchte die Dinge wieder in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Und es liegt auf der Hand, dass Paulus sich die zweite Option wünscht. Er möchte vermeiden, als strafender Vater zu kommen. Er will als sanftmütiger Apostel erscheinen. Sanftmut zeigt sich, wenn ich auf christusgemäße Art und Weise auf Streit, auf Ablehnung, auf Ungerechtigkeit reagiere. Fehlt die Sanftmut, dann werde ich ganz schnell wütend. Sanftmut möchte Spannungen, die es im Leben gibt, Spannungen und Konflikte, möglichst sanft in einer guten Art und Weise lösen. Sanftmut bedeutet also, nicht einfach alles auf sich beruhen zu lassen. Sanftmut heißt nicht, dass ich die Klarheit und die Wahrheit opfere, aber ich versuche, die Dinge so sanft wie möglich wieder ins Lot zu bringen. Ich selbst habe ja auch einige Gemeindegründungen mitgemacht und deswegen bin ich immer so herzerfreut, wenn ich sehe, dass in einer Stadt wie Tübingen eine neue Gemeinde entsteht. Ich finde das so ein Projekt immer total interessant und anziehend. Aber ich weiß auch, dass so Gemeindegründungen ganz schön spannend werden können. Wie Unkraut kommen irgendwelche Streitthemen auf. Die können das Gemeindeleben ganz schnell zum Kochen bringen. Haben wir das geklärt? Wie Unkraut im Garten kommt schon das nächste Thema. Das können theologische Themen sein. Bei uns in München, ich bin dort auch in der Gemeindeleitung, wir werden regelmäßig bei Aufnahmegesprächen konfrontiert, zum Beispiel mit der Frage, ja, warum predigen bei euch keine Frauen? Warum habt ihr nur Männer im Leitungskreis? Warum predigt ihr länger als eine halbe Stunde? Das sind so die großen theologischen Fragen. Aber in der Gemeindegründung habe ich gemerkt, das können ganz andere Fragen sein, an der sozusagen ein Streit sich entzünden kann. Die Farbe der Tischdecken. Welche Blumen werden benutzt, um den Raum zu schmücken? Das sind Fragen, die ganz schnell eine Gemeinde, gerade dann, wenn sie noch klein ist, zum Kochen bringen können. Und ich glaube, dass sich mit einem sanftmütigen Geist die Dinge leichter klären lassen als mit einem kriegerischen Geist. Die zweite Stelle, die wir uns anschauen wollen, ist Jakobus 1, die Verse 19 bis 21. Jakobus 1, 19 bis 21. Ich lese: Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort der Wahrheit an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und die Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Ganz interessanter Text. Hier erscheint Sanftmut nicht, um zu beschreiben, wie wir miteinander umgehen sollen, sondern hier erscheint die Sanftmut in der Art und Weise, wie wir das Wort Gottes aufnehmen sollen. Jakobus sagt: Widersprecht dem Wort Gottes nicht in eurer Widerspenstigkeit. Nehmt das, was Gott euch sagt, mit weichem, mit offenem Herzen herzlich auf. Erlaubt Gott, in euer Leben hineinzusprechen. Hinterfragt nicht das, was von Gott kommt, sondern lasst euch selbst von Gott hinterfragen. Wir alle kennen diese Situationen, in denen Gott zu uns spricht. Er deckt etwas auf und das kann manchmal ganz schön wehtun. Ich zähle zu denen, die diesen Spruch von Mark Twain, dem Schriftsteller, gut finden. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Wir kennen diese Erfahrung. Gott spricht in unser Leben hinein. Er hat uns etwas klar gemacht. Er weckt unser Gewissen auf. Gott hat dir vielleicht klar gemacht, dass du zu einem Konflikt, den es gibt, selber auch mit beigetragen hast. Und deine Entgegnung: Was kann ich dafür, wenn der sich so blöd benommen hat? Er muss jetzt damit leben, das ist seine Verantwortung. Ich habe damit nichts zu tun. Gottes Wort sagt dir: Such dir keinen ungläubigen Ehepartner, sondern achte darauf, dass dein Ehepartner in der Christusnachfolge steht. Heirate in dem Herrn. Aber da ist der eine Arbeitskollege. Der ist so nett, da können sich die Leute in der Gemeinde eine Scheibe abschneiden, gerade die Männer. Wenn die Männer in der Gemeinde so nett wären wie dieser Arbeitskollege, das wäre super. Und dann fängst du an, das Wort Gottes zu relativieren und dann stellst du das Wort Gottes in Frage, anstelle dich selber vom Wort Gottes her prägen zu lassen. Und Jakobus ruft uns zu: Nein, nimm das Wort mit Sanftmut an. Dieses Wort hat Kraft. Dieses Wort kann deine Seele aus der Not herausretten. Benimm dich nicht wie jemand, der sein Angesicht im Spiegel betrachtet und dann sofort weggeht und vergessen hat, was er im Wort Gottes gesehen hat. Nimm das Wort Gottes sanftmütig auf. Erlaube diesem Wort, sich tief in dein Herz hineinzusenken. Werde Täter dieses Wortes, auch wenn der andere sich vielleicht wirklich daneben benommen hat. Denke darüber nach, was du dafür tun kannst, um diesen Konflikt zu klären. Versuche es wenigstens. Noch eine letzte Stelle. Galater 6, 1 bis 2. Ich lese auch diesen Text. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Sanftmut, je nachdem, wie man es übersetzt, voll Nachsicht, wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät, helft einander, eure Lasten zu tragen. Ganz interessanter Text, sehr wichtiger Text für den Gemeindealltag. da ist jemand falsch abgebogen, der hat eine falsche Entscheidung getroffen, ein Bruder oder eine Schwester hat Mist gebaut und wir bekommen das mit und wir reagieren darauf und wenn die Sanftmut fehlt, dann fühlen wir uns überlegen und dann blicken wir von oben herab auf den, der gerade die falsche Straße abgebogen ist. Oder wir wollen die Umkehr erzwingen, obwohl wir genau wissen, dass wir das nicht können. Wie reagiert ein Mensch, der sich vom Geist Gottes leiten lässt? Zwei Hinweise dazu. Erstens, er ist sich darüber klar, dass er morgen schon in der gleichen Situation sein kann, wie der, der jetzt gerade falsch abgebogen ist. Wer stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, da ist kein Platz für Hochmut. Schon morgen können wir in der Situation sein, dass wir auf die Hilfe eines Bruders oder einer Schwester angewiesen sind. Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben das sehr schön beschrieben, wie toxisch der Hochmut Gemeinschaft zerstört. Wenn wir meinen, größer oder besser zu sein als der Bruder oder die Schwester, dann zerstören wir Gemeinschaft. Das ist der Grund, warum Paulus im 1. Timotheusbrief davon gesprochen hat, dass er der größte aller Sünder ist. Übrigens die einzige Stelle, bei der du Paulus widersprechen darfst. Ja, da darfst du sagen, ja, ich nehme mir alles an, was du sagst, Paulus, nur mich hast du noch nicht gekannt. Ich bin der größte aller Sünder. Der zweite Punkt oder die zweite Sache, die wir beachten müssen, Kinder Gottes ignorieren es nicht, wenn jemand von Sünde beherrscht oder versklavt wird. Eins ist klar, wir laufen nicht umher wie Polizisten, die immer darauf aussehen sind, die Fehler des anderen zu entdecken. Die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Aber wenn jemand unter die Sünde versklavt wird, dann bleiben wir nicht Zuschauer. In Sanftmut, behutsam versuchen wir zu helfen. Wir gehen auf den Bruder oder die Schwester zu. Wir hoffen und beten dafür, dass er wieder den richtigen Weg findet. Das Wort, das hier mit zurechthelfen übersetzt wird, das bedeutet ursprünglich das Einrenken eines Knochens, der sich ausgerenkt hat. Und so ein ausgerenkter Knochen, der verursacht Schmerzen, weil er eben nicht in der natürlichen Lage sich befindet zum Rest des Körpers. Und auch das Einrenken tut natürlich weh, aber es ist ein Schmerz, der Heilung bringt. Wir müssen Sünder konfrontieren, auch wenn es weh tut. Aber wir sind dabei so behutsam wie ein verantwortungsvoller Arzt. Wir fügen nicht mehr Schmerzen zu, als es nötig ist. Wir kommen jetzt wirklich zum Schluss und ich lade euch ein, mal zu testen, wie es um eure Sanftmut bestellt ist. Denk mal darüber nach, was Kritik mit dir macht. Kritik kann wehtun. Und nicht immer liegen Kritiker richtig. Ich würde sagen, oft liegen sie falsch. Keiner ist dazu berufen, immer der Kritik nachzugeben. Aber wenn du sofort in eine Verteidigungshaltung reingehst, wenn du gar nicht darüber nachdenkst, ja, vielleicht könnte ja was dran sein an dem, was da jemand zu mir sagt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass noch Wachstumspotenzial da ist für die Sanftmut. Aaron Manninghoff hat ein ganzes Buch geschrieben über die Frucht des Geistes als Pastor einer Gemeinde und er bringt dort ein Beispiel, das ich euch noch mitgeben möchte. Er hat für den Ältestendienst jemanden vorgeschlagen, den er selbst ausgebildet hat innerhalb der Gemeinde. Er hat ihn sozusagen neudeutsch gesprochen gementort. Älteste fallen ja nicht vom Himmel, sondern man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, man muss mit ihnen reden, man muss in die persönliche Beziehung mit ihnen hineingehen. Und er war so begeistert von diesem jungen Mann, dass er der Gemeindeleitung vorgeschlagen hat, hey, das ist ein Kandidat für den Dienst des Ältesten in der Gemeinde. Diesen jungen Mann, den können wir gut gebrauchen in der Gemeinde. Und nun war es dort so, dass ein Kandidat für das Ältestenamt, der kriegt ein Formular, das er ausfüllen muss. Und die letzte Frage auf dem Formular lautete: Wie kann ich dir als leitender Pastor besser dienen? Gibt es Aspekte meiner Leitung, die Reibungen verursacht oder es dir schwer machen, produktiv zu sein? Und der junge Mann hat den Fragebogen ausgefüllt und er hat etwas sehr Mutiges gemacht. Er hat dort reingeschrieben, dass der Pastor, also Aaron, manchmal sehr hart und einschüchternd auftritt. Und dass er sich eigentlich nicht vorstellen kann, mit ihm zusammen im Ältestenkreis zu dienen. Er hat sogar manchmal Angst vor ihm. Und als der Pastor dann das ausgefüllte Formular entgegennimmt und gelesen hat, hat er gedacht, das kann nicht sein. Den habe ich doch selber ausgebildet. Ich habe so viel Zeit in den investiert. Wie kann das sein, dass er jetzt so etwas über mich sagt, dass mir etwas fehlt von einem Hirtenherz? Und der erste Impuls in so einer Situation ist, dass man sich verteidigen möchte. Das ist übertrieben, das kann gar nicht sein. Aber Aaron hat diesem ersten Impuls nicht nachgegeben, sondern er hat den jungen Mann aufgefordert, ein paar andere Älteste zu suchen und dann ins Gespräch zu gehen und darüber nachzudenken, ist da vielleicht etwas dran? Und in dem Gespräch ist rausgekommen, ja, der Aaron ist ein begabter Pastor, ein fantastischer Prediger, aber er ist extrem ergebnisorientiert. Und er tritt manchmal mehr auf wie ein Staatsanwalt oder ein Manager als ein Hirte. Und Aaron hat sich das zu Herzen genommen und das hat auch zu einer Herzensveränderung geführt und das war insgesamt für die Gemeinde ein sehr heilsamer Prozess. Sei also mutig, sei bereit, auch mal einen Freund, dem du vertraust, zu fragen, hey, wie empfindest du das? Bin ich wirklich sanftmütig? Bin ich bereit, ins Gespräch zu gehen? Bin ich bereit, Kritik anzunehmen? Oder gehe ich sofort in die Verteidigungshaltung? Jerry Bridge, der viele, viele Jahre Studentenarbeit bei den Navigatoren gemacht hat, der hat einmal Folgendes gesagt. Wir beten um Geduld. Wir beten um Liebe. Wir beten um Reinheit und Selbstbeherrschung. Aber wer von uns betet jemals um die Gnade der Sanftmut? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, danke dafür, dass du uns mit deinem Geist beschenkt hast, der uns nicht nur die Gaben des Geistes vermittelt, sondern auch die Frucht in unserem Leben wachsen lässt. O Herr, hilf uns, fokussiert zu leben, über Jesus zu staunen, uns unter die Herrschaft des Geistes zu stellen, auf das Frucht erwächst, die dich erfreut und dem Nächsten dient. Wir bitten dich darum, dass wir immer klarer sehen und schmecken können, wie herrlich Jesus ist. Es ist so wunderbar, dass er unser Fundament ist, dass wir durch ihn einen festen Halt haben in unserem Leben, sogar dann, wenn es um uns herum oder wenn Dinge in uns ins Wanken geraten. Weil Jesus uns sieht und liebt, können wir es ertragen, wenn andere uns übersehen. O Herr, wir bitten um die Sanftmut in unserem Leben. Schenke uns eine milde, eine rücksichtsvolle Gesinnung des Herzens, die Wahrheit nicht verleugnet, sondern die Wahrheit liebt. Lass uns bereit sein, auch in konstruktiver Weise Kritik zu verarbeiten, auch dann, wenn es wehtut. Schenke uns den Mut, in unser Leben hineinsprechen zu lassen und auch in das Leben anderer sanftmütig hineinzusprechen. Amen.